Zeit für Politik. Der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
Schülerinnen und Schüler sind verschieden. Dieser Satz ist seit langem eine Grundlage der pädagogischen Arbeit. Mittlerweile gilt er mehr denn je. Denn zur grundsätzlichen Individualität in Begabung und Charakter kommen vielfältige Einflüsse aus den neuen Medien, Migrationsgeschichten und Diskriminierungserfahrungen. Wie aktuelle politische Konflikte aus unterschiedlicher Quellenlage in den schulischen Kontext einwirken, haben wir im ersten Teil dieses Podcasts zum Thema Vielfalt im Klassenzimmer mit Professor Dr. Karim Ferreduni besprochen. Im zweiten Teil wollen wir nun mehr über den Schulalltag mit Vielfalt in Klassenzimmern auch abseits der großen Weltpolitik sprechen. Schließlich gibt es auch Streit, Unverständnis und Missverständnisse, wenn es nicht gerade um internationale Konflikte aus unterschiedlichen Perspektiven geht. Um nun einen Blick in die Praxis zu werfen, sprechen wir mit Miriam Rosenlehner. Hallo.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Miriam Rosenlehner ist Politologin, politische Bildnerin bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und seit 16 Jahren Mittelschullehrerin an Schulen mit internationaler Schülerschaft. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit bilden Fragen zum Thema Rassismus und Schule. Privat erstellte sie zum Beispiel begleitendes Unterrichtsmaterial für den 2023 erschienenen Jugendroman »Weiße Tränen« von Katrin Schrocke und liest im Tandem mit der Jugendbuchautorin auch aus ihrem 2022 erschienenen eigenen Buch. Sie gibt Lehrkräftefortbildung zum Thema Rassismus und erstellte zuletzt für die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit eine Handreichung zum Kinderbuch »Was ist Rassismus?«, die im Herbst erscheint. Und damit starten wir gleich mit der ersten Frage. Die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit hat im Frühling zusammen mit UFOG e.V. eine Veranstaltungsreihe für Lehrkräfte gemacht. Um was ging es dabei genau?
Also die Reihe hieß »Vielfältige Identitäten«. Und es war sehr spannend. Es ging sowohl um Themen wie zum Beispiel Antisemitismus, Rassismus oder auch der Nahostkonflikt, derzeit ja große Themen in den Schulklassen auch. Aber es ging auch darum, wie ist es mit Pluralisierung von Kultur im Klassenzimmer? Was hat das für Auswirkungen? Es war sehr praktisch, das heißt, die Lehrkräfte haben einfach Inhalte und aber auch Methoden an die Hand bekommen, mit denen sie dann zurück in ihr Klassenzimmer gehen können und auch direkt losarbeiten können.
Warum hat sich die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit denn für den Partner UFOG bei dieser Reihe entschieden?
UFOG e.V., das ist auch die Fachstelle zur Prävention religiös begründeter Radikalisierung in Bayern, das ist die Langform. Der Verein bringt eine breite Expertise mit in vielen Bereichen, zum Beispiel zum Thema kulturelle Vielfalt, aber auch zu Islamismus, zu Antisemitismus, zu Rassismus. Und sie sind präventiv tätig. Sie sind in ganz Bayern präsent und haben mehrere Standorte. Und tatsächlich ist es so, dass sie eben sehr praxisnah arbeiten. Das ist auch was, was unsere Lehrkräfte in den Fortbildungen sehr gelobt haben.
Sie sind ja selbst seit 16 Jahren auch Lehrkraft an einer Schule mit internationaler Schülerschaft. Wie erleben Sie denn das Thema Vielfalt im Klassenzimmer?
Also ich persönlich muss sagen, dass ich das immer sehr genossen habe, mit ganz vielen verschiedenen Menschen und Menschen aus der ganzen Welt im Klassenzimmer zu sitzen. Ich habe persönlich dabei auch viel gelernt. Die Kinder und Jugendlichen, die kommen halt immer mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in diese Klassen und damit muss man als Lehrkraft schon lernen, auch umzugehen. Wenn Sie zum Beispiel Schüler haben, die gerade erst ein Jahr in der Übergangsklasse verbracht haben und kommen dann mit noch nicht perfekten oder auch noch recht rudimentären Deutschkenntnissen in die Klasse, in die Regelklasse, und dann sollen die in einer sehr kurzen Zeit eben einen Abschluss hinbekommen, obwohl sie eben die Deutschkenntnisse noch nicht perfekt sind, in einer Fremdsprache sozusagen, unter ganz neuen Bedingungen in sehr kurzer Zeit einen Abschluss hinzubekommen, das ist nicht einfach und da müssen Sie als Lehrkraft schon sehr stark mithelfen. Gleichzeitig sind es halt auch Klassen, die überhaupt vielfältig sind. Sie haben zum Beispiel auch Kinder mit Förderbedarf und viele, ja, ganz heterogene Bedingungen, kann man sagen. Und diese Klassen sind deshalb sehr arbeitsintensiv, wenn auch sehr, sehr bereichernd.
Was hilft denn Lehrkräften in dem Fall, wenn es doch große Herausforderungen mit sich bringt?
Also zuallererst, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass die Lehrkräfte dafür auch sich begeistern können, diese Herausforderung anzunehmen. Und der nächste Schritt wäre sicherlich passendes Lehr-Lernmaterial. Tatsächlich ist es so, dass es in diesem Bereich einfach wenig gibt. Die regulären Schulbücher passen manchmal nicht wirklich zu den Fähigkeiten oder auch zu den unterschiedlichen Fähigkeiten im Klassenzimmer, so dass Sie als Lehrkraft oft 4, 5 verschiedene Varianten davon in einfache Sprache schreiben, Texte vereinfachen und auch ganz neue Methoden anwenden müssen.
Was haben Sie denn selber gelernt über die Zeit, wie man denn diese komplexen Sachverhalte darstellt?
Tatsächlich war eins meiner größten Learnings, dass man sehr komplexe Sachverhalte auch sehr, sehr einfach ausdrücken kann. Tatsächlich ist es was, wofür man viel Übung braucht, und ich habe auch das nicht gleich nach einem Jahr gekonnt. Und es war einfach ein Lernprozess. Dieses Vereinfachen, dieses nach der Quintessenz der Inhalte zu fragen und das in Worte zu fassen, die einfach jeder in der Klasse mitnehmen und verstehen kann. Oder auch, wie kann ich das anders noch darstellen, ohne Worte zum Beispiel? Wie kann ich es mit Bildern unterstützen zum Beispiel? Wie kann ich die Kinder an der Stelle zum Sprechen bringen? All das sind Methoden, die man in vielfältigen Klassen eben lernt, erlernt. Und es sind aber auch oft Methoden, die wir als Lehrkräfte nicht aus unserer Ausbildung mitgebracht haben, die wir uns also irgendwie selbst und Freestyle beibringen müssen.
Wie kann man denn dann auch Bedingungen schaffen, dass die Schülerinnen und Schüler, also die Lernenden, einen Weg finden, dieses neue Wissen auch und die neue Herausforderung für sich auch anzunehmen und nicht zu verzweifeln an dieser Herausforderung?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, und da geht eben die Beziehungsarbeit los. Und auch da wieder, es kommt so sehr drauf an, was die Lehrkraft an sich mitbringt an Haltung gegenüber diesen Kindern, ob sie die Kinder als Bereicherung sehen kann und vielleicht auch die doch durchaus schwierige Situation als Bereicherung sehen kann oder den Anfang dafür, dass da was Gutes draus entstehen kann. Und wenn diese Haltung da ist, dann ist man in der Regel ja auch bereit, einfach härter dafür zu arbeiten, wenn auch das wahrscheinlich nicht der beste Weg ist.
Insgesamt ist es ja wahrscheinlich nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, alle tanzen glücklich unter einem Regenbogen in einem bunten Klassenzimmer. Wie kann man es denn trotzdem freudig und mit so viel Elan über so viele Jahre dann auch schaffen, dabei zu bleiben und nicht in Frust zu verfallen?
Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn man sich immer wieder seine Erfolge auch vor Augen hält. Die Erfolge, die man als Lehrkraft erlebt, sind eigentlich ja die Erfolge der Schülerinnen und Schüler, mit denen man arbeitet. Und wenn einen das begeistert, und so kenne ich das eigentlich bei den meisten Lehrkräften, ist es schon sinnvoll, als Lehrkraft auch wirklich ganz besonders darauf einzugehen. Und auch vor allen Dingen nicht immer ganz große Erfolge zu erwarten oder sich nur darauf zu konzentrieren, die ganz großen Erfolge zu loben, weil das kann eben viel Zeit dauern. Es ist einfach sinnig, sich auch an den kleinen Fortschritten zu freuen. Das bringt einen als Lehrkraft weiter, so dass man eben die Härten überstehen kann. Das bringt aber auch die Schüler weiter, weil die an dieser Stelle immer dann, wenn sie einen kleinen Fortschritt gemacht haben und man den erlebbar macht für sich und für die Schüler, gibt es eine Motivation und eben die Kraft weiterzumachen. Ich denke, das Nächste ist vielleicht noch, wirklich immer an die Schüler zu glauben und ihnen viel mehr zuzutrauen, als sie sich selbst zutrauen und auch als ihnen landläufig zugetraut wird. Das einfach immer weiter fördern und nicht zu verzweifeln. Also zum Beispiel ein ganz zentraler Satz in meinem Unterricht war immer, wir sind keine Aufgeber. Also wenn ein Kind zum Beispiel einfach von einen weiten Weg zu gehen hat, um sich dem Standard anzupassen, der da erwartet wird, dann kommen vielleicht 5 Fünfer oder 6 Fünfer in einem Fach, und für so einen jungen Menschen ist es sehr schwer, da nicht aufzugeben. Und diese Losung, wir sind keine Aufgeber, dass es nicht so wichtig ist, den Outcome für diesen Moment festzuhalten, sondern dass es darum geht, weiterzugehen, dass wir einfach noch nicht erfasst haben, was die Entwicklung ist, bis zu dieser 5 hin, und dann von der 5 auf die 4 ist nur noch ein kleiner Schritt. Aber das sind die Dinge, die wir den Schülern auch zeigen müssen, dass es eben Entwicklungen gibt, die sind nicht nur Noten, und genau dafür sind dann wir Lehrkräfte auch zuständig.
Nicht nur Noten ist auch das Zusammenleben im Klassenzimmer. Da treffen ja dann nicht nur die Lehrkräfte auf unterschiedliche Identitäten, sondern auch die Schülerinnen und Schüler, die ja zum Teil nicht religiös sind, zum anderen aber sehr starke Religiosität aus dem Elternhaus vorgelebt bekommen oder auch selber für sich empfinden. Wie geht eine Lehrkraft damit um, oder wie sind Sie damit umgegangen?
Das Wesentliche, würde ich sagen, ist auch wieder eine Art grundsätzliche positive Haltung den Schülern gegenüber. Zum Beispiel, wer Respekt einfordert, muss den auch geben. Und gerade junge Menschen sind sehr, sehr feinfühlig an dieser Stelle. Also wenn ich diesen Respekt als Lehrkraft nicht selbst spüren kann, dann kriegen das die Schülerinnen, die Schüler auch mit und unterstützt es, dass es Probleme gibt. Den Respekt vorleben, und zwar wirklich vorleben, das bewirkt schon mal, dass die Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, aha, die Norm in diesem Klassenzimmer ist, dass wir zusammen auskommen. Was natürlich nicht heißt, dass wir Probleme einfach unter den Teppich kehren, sondern die müssen auf den Tisch. Das alles sind quasi ganz praktische Übungen für das große Ganze, für die Gesellschaft, die wir ja im Großen sind. Wie können wir denn mit den Konflikten umgehen und wie können wir sie aber auch zulassen, weil sie einfach nur zuzudecken, das kann ja nicht die Lösung sein.
Jetzt ist natürlich die Probleme nicht zudecken ein ganz wichtiger Aspekt, aber es kommen natürlich auch noch andere Aspekte rein. Also Thema Vielfalt und Rassismus sind ja diese Querschnittsthemen. Was meinen Sie denn damit?
Das sind Themen, die tatsächlich ganz viele verschiedene Bereiche im Schulalltag berühren. Also was ja häufig gedacht wird, ist, dass man zum Beispiel das Thema Rassismus einfach im Unterricht abhandeln kann, wie ja, also im Fach Deutsch oder im Fach GSE oder sonst was, einfach dieses Thema zu besprechen. Aber in Wahrheit sind es Themen, die eben quer immer wieder auftauchen in dem Alltag der Schülerinnen und Schüler, sei es auf dem Pausenhof oder auch in der Gesellschaft außen, in vielen verschiedenen Situationen, aber auch in zum Beispiel in ihren Lehrmaterialien. Ganz viele verschiedene Bereiche von Schule werden von solchen Themen einfach erfasst und auch berührt. Und deshalb empfinde ich das als ein Querschnittsthema, dass man alles einfach auch ein bisschen anschauen müsste und nachsehen müsste, okay, wo schlagen sich denn solche Themen nieder und wie können wir sie auch gezielt angehen?
Jetzt ist es natürlich ein Querschnittsthema, es ist überall behandelt und von Lehrkräften wird ja grundsätzlich eh immer alles erwartet. Wie geht man denn als Lehrkraft damit um, wenn man sich davon vielleicht auch manchmal überfordert oder auch gar hilflos fühlt?
Das ist tatsächlich auch das, was wir oft erlebt haben oder gehört haben von Lehrkräften, die zu uns kommen und sich Fortbildungen wünschen, dass die Lehrkräfte das Gefühl haben, ihnen fehlt etwas, nämlich das How-to. Was muss ich genau machen? Worauf kann ich genau achten? Denn es bleibt einem ja im Moment eigentlich nur, sich selbst fortzubilden, sich selbst weiterzubilden, was einfach ein noch viel größerer Aufwand ist, als wenn man die Möglichkeit hat, da ein bisschen Ausbildung, ein bisschen Bildung in, ich sag mal, in den richtigen Portionen und anwendbar auch zu erhalten. Das ist tatsächlich was, was man immer oft hört. Und tatsächlich glaube ich auch, es gibt einen, ich möchte es mal Leidensdruck nennen, von den Lehrerinnen und Lehrern, die mit dem Thema zu tun bekommen. Meist ist es ja nichts, was sie quasi freiwillig möchten. Und sie stehen dann halt eigentlich ohne das praktische Wissen, was es dazu braucht, da. Also meine Idee wäre schon, dass einfach Fortbildungen ganz breitflächig auch dazu möglich sind.
Und vermutlich auch die Zeit und den Raum, sie anzuwenden.
Mit großer Sicherheit, ja.
Gibt es denn Erfolgsgeschichten oder Beispiele aus Ihrer Arbeit, die zeigen, wie Schulen und Lehrkräfte erfolgreich mit diesen Themen Vielfalt und Rassismus im Klassenzimmer umgehen können?
Also es gibt eine ganze Reihe von Erfolgsgeschichten, ganz oft eben aus dem Wollen der Lehrkraft herausgeboren oder auch von Gruppen von Lehrkräften, die sich einfach so wie bei anderen Schulentwicklungsthemen auch zusammensetzen und sich überlegen, wie können wir da in unserer Schule damit arbeiten, mit diesem Thema. Lehrkräfte, die sich gegenseitig unterstützen und da gibt es viele, viele tolle Beispiele. Ich persönlich hatte sehr schöne Augenblicke zum Beispiel, also wo ich selbst ein ganz großes Wirksamkeitsgefühl dann eben hatte, als ein Schüler von mir, der tatsächlich in meine Klasse kam mit fast noch keinen Fähigkeiten in Deutsch, aber großen Plänen für sein Leben. Der hat mir damals gesagt, er kommt und möchte Ingenieur werden. Und es war ein Achtklässler, war noch ein Kind. Und an der Stelle dann einfach nicht zu sagen, nee, das geht nicht, Ja, das kannst du nicht. Das ist eben was, was man dann vielleicht lernen kann. Wie gehe ich denn mit sowas um? Ich kann da unterstützen und ich kann da sagen, gut, du weißt, dass das wird kein einfacher Weg. Ich werde dich erinnern, immer dann, wenn du mal am Aufgeben bist. Aber lass uns das probieren. Und ja, sie wissen vielleicht selbst, wenn sich ein Kind was vornimmt, ob das dann immer so dabei rauskommt und ob dieser lange Atem von der 8. Klasse bis zum Studium, also aus einer Mittelschule zu einem Studium zu gelangen, ob der tatsächlich durchgestanden wird, das ist natürlich immer eine Frage, die offen bleibt. In dem Fall habe ich den jungen Mann wieder getroffen, mittlerweile ein junger Mann, den ich ganz am Anfang meiner Karriere unterrichten durfte, der jetzt seinen Bachelor gemacht hat. Das sind natürlich die Momente, wo sie als Lehrkraft sehr, sehr stolz sind und sehr viel Wirksamkeit erleben. Große Erfolgsgeschichten. Oder auch einfach Geschichten, dass Schülerinnen, dass Schüler mit ihrem Gesellenbrief, nachdem sie sich 3 Jahre nicht haben blicken lassen, als allererstes zu der Lehrkraft kommen, um das vorzuzeigen. Das erzählt dann natürlich die Geschichte, dass diese Kinder und diese jungen Menschen dann eben immer wussten, dass die Lehrkraft wirklich Anteil nimmt an dem, was sie tun und wirklich von ihnen möchte, dass sie erfolgreich sind, dass sie sich behaupten können. Und dass ein Kind, das so lange quasi, oder ein junger Mensch, das so lange mit sich rumträgt, diese 3 Jahre der Ausbildung hinter sich bringt und das Erste, was er dann macht, zu der Lehrkraft zu gehen ist, das erzählt was über das Thema Wirksamkeit. Und das sind natürlich ganz große Momente in so einem Lehrerleben.
Große Momente im Lehrerleben. Was sind denn vielleicht zum Abschluss große Momente im Schülerleben, im Schulalltag, die eine große Rolle spielen können?
Da gibt es ganz verschiedene und viele Momente. Manchmal kann man es auch nicht sehen, wie groß die Rolle ist, die die Dinge spielen. Es sind manchmal Enttäuschungen, ja, die dann ja lange wirksam sind, wenn sie als Lehrkraft oder wenn das Umfeld nicht schafft, auf diese Enttäuschungen zu reagieren. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Öfter schlechte Noten haben. Manchmal reicht auch nur eine schlechte Note, dass da das Selbstwert in den Keller rauscht. Das können zentrale Momente sein. Es gibt aber auch die schönen Momente, wenn zum Beispiel irgendwann eine besonders schwierige Hürde geschafft worden ist oder wenn ein junger Mensch schafft, sich neu auszurichten auf seine Ziele zum Beispiel, wenn es lange Probleme gab und dann werden Dinge gut zum Beispiel. Aber ganz generell große Momente sind natürlich, wenn der Abschluss geschafft ist und wenn große Übergänge anstehen, wie in den Beruf oder auch von einer Klassenstufe in die nächste, neue Klassen. Das sind jetzt im Schulalltag wichtige und große Momente für die Schülerinnen und Schüler. Aber was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, dass unsere Schülerinnen und Schüler ein Leben neben der Schule haben, dass sie auch sich als ihr hauptsächliches Leben betrachten, zu Recht natürlich, was wir Lehrkräfte vielleicht manchmal vergessen und dann uns sehr fokussieren auf das, was in der Klasse passiert, auf das, was wir den Schülern mitgeben möchten. Und da komme ich wieder zurück zu der Frage, dass es sehr wichtig ist, dass wir möglichst nah rankommen an unsere Schüler und sie als ganze Menschen einfach wahrnehmen können.
Jetzt gerade eben kommt noch der große Moment in jedem Leben der Lehrkräfte wie auch der Schülerinnen, nämlich die großen Ferien stehen an. Was sind denn so Wünsche oder vielleicht sogar noch Tipps für den Start ins neue Schuljahr mit einem vielfältigen Klassenzimmer?
Da kann man ja unterscheiden, Tipps für Lehrerinnen und Lehrer oder Tipps für Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, also vielleicht ist auch zuerst mal zu bedenken, wenn eine Klasse zurückkommt oder auch neu zusammenkommt in einem Klassenzimmer nach den großen Ferien, gab es viele Änderungen und es liegt eine lange Zeit hinter den Schülerinnen und Schülern, die viele verschiedene Erlebnisse ja beinhaltet. Zum Beispiel gibt es Schüler, die die Erfahrung gemacht haben, ins Ausland zu reisen, während sie sich dort zu Hause fühlen. Es gibt Schüler, die sind ins Ausland gereist und hatten das Gefühl, sie machen Urlaub. Es gibt auch Schüler, die einfach 6 Wochen zu Hause sitzen mussten, weil die Eltern arbeiten mussten und sie keine Zeit hatten, sich zu beschäftigen. Also alle kommen zurück und haben viele Erlebnisse im Gepäck. Auch sie als Lehrkraft sicherlich ganz unterschiedliche Eindrücke, die sie aus ihren Ferien mitbringen, aber sie konnten das in der Regel auch besser steuern als die Klasse, die dann vor ihnen sitzt. Das sind vielleicht Unsicherheiten. Was wird es werden, diese neue Klasse? Vielleicht kennen sich auch manche Leute aus anderen Schulen oder so. Da gibt es ganz viel, was zuerst zu tun ist, nämlich die Frage erstmal rauszufinden, wie kommen wir hier zusammen? Wie sitzen wir hier zusammen in diesem Klassenzimmer? was ist uns wichtig und wie können wir zusammenkommen. Das noch lange, bevor es um irgendwelche inhaltlichen Fragen geht.
Und mit inhaltlichen Fragen beschäftigen wir uns dann wieder im nächsten Podcast. Jetzt wünschen wir schöne Ferien und bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik. Viel Spaß!
Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns doch auf blz.bayern.de.